Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wie auch immer gilt, vergiss nicht, uns zu abonnieren. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify, Deezer und wer uns schon abonniert hat, kann auch einfach auf unseren Artikelseiten auf rollingstone.de den Player am oberen Bildrand betätigen und uns dabei zuhören, wie wir über die neuesten Sachen aus Film und Fernsehen sprechen. In dieser Ausgabe reden Arne Wielander und ich über den neuen Netflix-Film von Steven Soderbergh, Die Geldwäscherei, im Original The Laundromat, als auch um ein ganz besonderes Jubiläum, wenn auch kein rundes, aber ein halbrundes, nämlich 45 Jahre The Godfather Part 2, ein Film, von dem viele sagen, er sei vielleicht sogar besser als der erste Teil, von dem aber fast alle sagen, es handelt sich um den besten zweiten Teil, der jemals zu einem anderen Film gedreht wurde. Arne, zunächst einmal die Geldwäscherei. Wir haben vorhin noch nicht groß über den Film gesprochen. Ich war ja etwas enttäuscht. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Also ich finde, ohne jetzt zunächst was zu der Handlung zu sagen, sie war mir zu kompliziert, zu der kannst du dich wahrscheinlich besser äußern als ich. Ich finde doch, ein Film macht irgendetwas falsch, wenn eine komplizierte Handlung dadurch erklärt werden muss, dass es einen Breaking the Fourth Wall Effekt gibt, also dass Schauspieler den Zuschauer direkt attestieren, indem sie in die Kamera sprechen. Hat mir auch nicht viel geholfen. Vielleicht kannst du uns mal erklären, worum es in dem Film überhaupt geht.
Ja, das war das, was du auch an mich geschickt hattest, nachdem du den Film gesehen hattest. Und also das Einzige, wenn in einem Film sprechende Köpfe dem Zuschauer frontal erklären müssen, also Frontalunterricht, worum es überhaupt geht, weil die Informationen vorgebracht werden müssen, weil sie auch so umständlich, so kompliziert sind, dass sie nicht in die Handlung eingebunden werden kann, dann kann es kein guter Film sein. Man kann sogar sagen, es ist dann eigentlich gar kein Film. Es könnte ein Dokumentarfilm sein, eine Dokumentation über die Panama Papers, denn darum geht es in der Geldwäscherei, The Laundromat von Steven Soderbergh. Aber es kann kein Film sein, denn im Film müsste es gezeigt werden. Was zeigt also die Geldwäscherei? Die Geldwäscherei ist angelegt als eine Satire, eine Farce, was Soderbergh beherrscht. Er beherrscht das Leichte, er beherrscht auch das Episodische. Traffic ist das beste Beispiel wahrscheinlich. Er hat auch Girlfriend Experience inszeniert, die erste Staffel. Auch da sehr episodisch, kalt inszeniert in Kulissen. Auch hier sind es Kulissen in der Geldwäscherei. Es sind verschiedene Schauplätze. Panama ist nicht darunter, aber es spielt auf tropischen Inseln. Es beginnt
das ist doch auch schon verwirrend. New Jersey. Wieso heißt es Panama Papers und ja, Panama ist nicht zu sehen?
Panama spielt eine Rolle nur als einer der Sitze.
Decknamenmantel.
Ja, als einer der Sitze der Briefkasten. Mhm. Also es geht im Wesentlichen weniger um Geldwäscherei, es geht um Steuerhinterziehung und es geht um Offshore-Briefkastenfirmen. Und die episodische Struktur bedingt, dass zunächst wird gezeigt, Meryl Streep mit ihrem Ehemann, ein altes Pärchen, mit einem anderen alten Pärchen im Staat New York an einem großen See. Und es wird eine Ausflugsfahrt gemacht auf einem kleinen Dampfer, eigentlich in einer Barkasse. Und auf diesem See, auf dem es eigentlich keine Wellen gibt und die See ist auch ruhig, ist ein herrlicher Tag, der See ist ruhig, die Wasseroberfläche, herrlicher Tag und sie schippern über diesen See und dann kommt eine riesige Welle und das Boot kippt um, da ist der Film keine 5 Minuten alt und der Mann stirbt und die Frau des anderen Paares, die haben sich eben noch unterhalten und jetzt geht es darum, natürlich Lebensversicherung und vor allem auch um Schmerzensgeld. Der Kahn war zwar versichert, aber eben bei einer Versicherung, die eigentlich eine Briefkastenfirma ist, über umständlichste Konstrukte, gehört einer anderen Firma. Man findet keinen Verantwortlichen. Sie übernehmen die Verantwortung nicht. Es gibt dann dieses Geld zunächst nicht.
Das
und Meryl Streep begibt sich auf die Suche. Ja. Aber das ist eigentlich nicht
aber
Thema
du,
des Films.
Da kam trotzdem, ganz kurz, da kam die einzige, finde ich, clevere Montage ins Spiel. Nämlich als sozusagen für den Zuschauer stellvertretend dieser eine Versicherungsanbieter gezeigt wurde, dem sein Rechtsanwalt erklären musste, was es eigentlich bedeutet, nämlich dass er mit seinem blöden Schiff für diesen tödlichen Unfall nicht versichert gewesen ist.
Ja.
Da hat ja dieser Mark praktisch für uns die Rolle übernommen, derjenigen Person, der erklärt wird, was wir gar nicht verstanden haben, nämlich warum hier nicht gezahlt werden kann und welche weitergeschalteten Versicherungen überhaupt für diese große Katastrophe zuständig gewesen sind.
Ja, genau.
Da habe ich mich ein bisschen hineinversetzen können.
Das ist ganz am Anfang des Films und man denkt, der Film müsste handeln von diesem unglückseligen Kapitän und Eigner des Bootes und dessen Sohn, der dem, ich glaube, es ist der Sohn oder Geschäftspartner.
Achso, ich dachte,
das
wäre der Rechtsanwalt, ich wusste es gar nicht.
Mhm. Ein Rechtsanwalt hat er wahrscheinlich nicht. Na, also zugleich hat der Sohn oder der Geschäftspartner auch ein Restaurant betrieben und in diesem schummrigen Lokal sitzen sie und da eröffnet, gespielt übrigens von David Schwimmer, der eröffnet dem Kapitän, dass die Versicherungsgesellschaft Monarch, heißt sie, glaube ich, von irgendeinem Konzern United übernommen wurde, der dafür nicht haftbar ist und es kann nicht ausgemacht werden, wer jetzt eigentlich zahlt. Und dann wird nicht gezahlt, aber andererseits bekommt Meryl Streep wird ihr ein Vergleich angeboten. Also sie bekommt wohl Geld, dennoch ist sie die Figur, wenngleich der Film sie dann aus den Augen verliert, wird mit Enkelkindern gezeigt, will in Las Vegas gegenüber des falschen Eiffelturms ein großes Apartment kaufen. Also zu Geld ist sie gekommen, auch über die Lebensversicherung des Mannes. Und sie soll nun so eine Art Kohlhaas sein, oder? Ich dachte auch an Inge Meisel als Putzfrau, die den Aufstand probt, die gegen die Großen angeht. Eine Kämpferin gegen die Widrigkeiten, gegen die Ungerechtigkeiten, gegen die Kapitalisten, gegen die Gauner. Und
ja, aber das wird ja nur im Traum. Es gibt ja diese Traumsequenz, in der sie sich vorstellt, als sie im Flugzeug sitzt, mit einer Schrotflinte bewaffnet, dieses Büro zu stürmen und zu schießen. Aber das Absurde an der Situation ist ja, dass selbst gegenüber dieser fiktiven Person, die Soderbergh und Meryl Streep aufbaut, sie sich auch nur als fiktive Person im Traum zutraut, etwas zu tun, was die Grenzen dieses lahmen Mockumentaries dann letzten Endes erfüllt, nämlich bewaffnet zu schießen, was die Figur in der ganzen grotesken Darstellung sonst sicher nicht getraut hätte.
Es ist auch eine ganz kurze Szene, die gleich aufgelöst wird. Das ist eine Konfettikanone, ist nichts anderes als ein Konfettigewehr. Und es geht auch nichts daraus hervor. Also man merkt auch nicht den Furor dieser Frau, die traurig ist, die einigermaßen tranig, sie wirkt auch schon etwas tutig, senil, überfordert und sie unternimmt auch keine erkennbaren Anstrengungen, tatsächlich in Erfahrung zu bringen, was dahinter steckt. Nun ist es so, es gibt zwei Figuren, die sozusagen hinter den Panama Papers stecken und die in dem Buch, nachdem das Drehbuch geschrieben wurde, eine Darstellung, jetzt finde ich natürlich den, doch, ich finde
ein Deutscher.
Jake Bernstein. Jake Bernstein hat ein Buch geschrieben, 2017 wurde es veröffentlicht. Ein Deutscher ist daran beteiligt, der heißt Jürgen Mossack, gespielt von Gary Oldman und ein offenbar Spanier, Ramon Fonseca. Die Firma hieß Mossack Fonseca, Antonio Banderas spielt Fonseca. So, und diese beiden, das sind diejenigen, die zum Zuschauer sprechen und die den Strom des Geldes, das Prinzip des Kapitals, das Prinzip des Kredits erklären, so etwa wie eine kurze triviale Version des Geldes des Buches Das Kapital, die ersten 5000 Jahre heißt.
Aber es war doch unfassbar langweilig. Zumal man hat ja auch schon ahnen können, dass sie am Ende selber Figuren ihrer eigenen Geschichte werden. Und am Ende für das Bestrafen, also unabhängig davon, ob man den Hergang der Panama Papers und die Auflösung und die kriminellen Aspekte, die damit gespielt haben, kannte, wusste man ja, was den beiden blüht. Und das war dann letzten Endes diese Metaebene, die eingeführt wurde, die mich so geärgert hat und die mir auch klar gemacht hat, warum Steven Soderbergh mit der Hälfte seiner Filme einfach immer daneben liegt. Ich finde, seine Ideen sind oft sehr gut, aber die Umsetzungen sind dann meistens sehr schwach. Also er hat immer kreative Ideen, in denen er sich fragt, was habe ich noch nicht getan? Sein letzter Film davor war ja Unsane, wo er immer diese Promobilder verschickt hat, die ihn mit dieser iPhone-Kamera zeigen. Er hat ja ganz stolz erzählt, das ist ein Film, der ausschließlich mit dem iPhone gedreht wurde. Und dann sah man den immer so, also nicht hinter so einem riesen Rollator-Kameragerät, sondern dann halt immer tatsächlich mit diesem Mini-Stick, mit diesem iPhone-Stick, hat sich damit immer wichtig gemacht.
Modische Wolte.
Ja. Tolle Idee, halb guter Film. Und so ist passiert bei ihm einfach mal laufenden Band oder zu oft einfach. Und das nervt mich an ihm.
Ja, weil er interessiert ist an technischen und erzählerischen
Grenzen brechen.
Innovationen. Ja. Das ist aber hier nicht der Fall. Es ist eine eigentlich altmodische Satire, die an verschiedenen Schauplätzen Episoden zeigt, ohne das große Ganze zu erläutern. Es spielt eine Episode in China. Dann es gibt eine karibische Insel, Nevis. Nevis, dahin reist Meryl Streep auch auf der Suche nach einem Schuldigen. Ist natürlich auch eine Briefkastenfirma, aber da sitzt, glaube ich, eine Sekretärin. Es wird ein Karibe sozusagen gezeigt. Es wird übrigens auch ein Afroamerikaner gezeigt in Los Angeles, in einem großen Anwesen. Und da wird eine ganz andere Geschichte erzählt. Die Geschichte,
aber das ist ja eher out of sight Material. Das ist doch alles
Afroamerikaner, sondern der Afrikaner.
Aber dieses Comedy-Stück, das ist ein ganz anderer Soderbergh.
Ja.
Und es nervt mich einfach, dass er so wichtigtuerisch anscheinend herangegangen ist, zu sagen, wir nehmen eins der trockensten politischen Stücke der letzten Jahre, nämlich die Panama Papers Affäre, und daraus mache ich einen unterhaltsamen Film. Das hat mich so genervt, dass er einfach sich selber dieses ehrgeizige Ziel gesteckt hat, einen Stapel Papiere zu nehmen, schwarz auf weiß, mit lauter Tabellen drin, und daraus einen Steven Soderbergh Film zu machen, den es clevere Dialoge gibt, einen Swimmingpool, in den jemand reinfällt, jemand schießt mit einem Maschinengewehr, das Boot geht unter, am Ende die Verhaftung. Das hat mich einfach so genervt. Die Stilistik des Ganzen.
Ja, man würde einen Wirtschaftsthriller erwarten, vielleicht einen Film wie Die Unbestechlichen. Oder vor Jahren mit Kevin Spacey, wie hieß er, Near Margin?
Habe ich nicht gesehen.
Vor 8 Jahren über den großen Börsencrash. Mhm. Das war ein Film, der anhand eines Büros mit Kevin Spacey und Jeremy Irons, anhand eines Büros eine Handvoll von Bankern nachgezeichnet hat, wie das passieren konnte und was dann wie über Nacht alles zusammenbrach und wie die Akteure sich, Demi Moore spielt auch mit, wie die Akteure sich verhalten und pass pro toto sozusagen. Ungemein spannend und es spielt innerhalb von 24 Stunden und alles ist vorbei. Jay von Chandler heißt der Regisseur, glaube ich.
J.C. Chandler.
Chandler, genau.
Ach, das ist doch der den Bootsfilm gemacht hat mit Robert Redford, ne? Das untergeht.
Das war der Film, den er danach, glaube ich.
Danach kam The Most Violent Year.
Auch extrem in der Form. Insofern mit Soderbergh, dem Bilderstürmer und Innovator, vergleichbar. Aber noch einmal zurück zur Geldwäscherei. Was ist so unbefriedigend an dem Film? Es ist, er zeigt diese beiden satirischen Gestalten, Gary Oldman und Antonio Banderas, die immer in feinen Anzügen vor Prospekten, weltläufigen Prospekten zu sehen sind, dann aber manchmal auch im Büro sozusagen in der Rückblende, wie das alles kam.
Theaterkulissen, und, ne? Ja, also inszenierten 3D-Welten.
Das sind alles falsche, unglaubwürdige Kulissen. Kein realistischer Film, sondern die Theaterhaftigkeit wird ausgestellt und das bloß Szenische, was auch nur sehr mäßig lustig ist. Also es gibt nichts zu lachen, es ist keine scharfe Satire. Man sieht all das, um noch einmal zu dem Afrikaner zurückzukommen. Natürlich lässt er sich ein, da auf eine Affäre oder begrapscht die Freundin der Tochter und die Tochter sieht es und das wird in 5 Minuten erzählt. Dann bietet er als Abfindung irgendwelche Anleihen, 20 Millionen seiner Tochter. Wenn er abreist, dann bekommt sie als Kompensation, die Mutter soll auch nichts, also die Ehefrau soll nichts davon erfahren. Und was erfährt dann die Tochter, als sie die Anleihen mit ihrer Mutter einlösen will? Bei Gary Oldman, sie sind 67 Cent wert. Sie waren auf dem Papier mal 20 Millionen Dollar wert, jetzt sind sie 67 Cent und alles andere sind auch Schrottpapier.
Aber diese ganzen Einzelschicksale, ja, Streep, der Mann mit seinem Swimmingpool und der Affäre, Mossack und ich weiß nicht, ob es noch mehr Parteien gibt, die werden ja auch alle gar nicht wirklich zusammengeführt.
Nein,
oder?
Das sind doch keine Schicksale. Ja. Also es sind keine Menschen, es sind keine
Man
Schicksale.
Man erfährt nicht, ob es echte Menschen, ob das die Biografien echter Menschen gewesen sind, die von den Panama Papers betroffen waren oder von Söderberg ausgedacht.
Ja.
Das erfährt man ja auch nicht wirklich.
Also sehr wahrscheinlich gab es diese Ellen heißt sie, glaube ich, die von Mary Streep gespielt wird. Und
noch blöder wäre es, wenn man beim Abspann die Fotos der Originalvorbilder eingespielt hätte, wie du das bei Dramen getan, wie man es bei Dramen nämlich sehen würde.
Aber wir wollen die Pointe nicht vollkommen vorwegnehmen oder das Ende, aber das Ende ist ein moralischer Aufruf und es ist die Behauptung, es gibt all diese Offshore-Länder, es gibt Panama, aber vor allem diese kleinen Karibikinseln, übrigens ja auch die Isle of Wight oder was in Europa. Bono von U2 war ja auch in Verruf geraten im Zuge dieser Panama-Enthüllung, übrigens von der Süddeutschen Zeitung, einem investigativen Reporter, dem es zugespielt wurde. Aber am Ende heißt es, und das größte Steuerparadies der Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und Meryl Streep hält eine flammende Rede und wird plötzlich zu einer Jeanne d'Arc, ja zur Freiheitsstatue und klagt Amerika. Also die Vereinigten Staaten von Amerika. Also alles läuft darauf hinaus. Es ist auch öfter die Rede von Delaware, der kleine Staat, der winzige Staat, der im 19. Jahrhundert gegen die großen Staaten Steuererleichterungen ins Feld führte, um Geld zu binden und Investoren zu gewinnen. Delaware und Wisconsin und in Oklahoma, überall gibt es Briefkastenfirmen und werden Steuern gewaschen. Oder vielmehr, es gibt gar keine Briefkastenfirmen, sondern es wird von gewaltigen Akteuren werden Steuern vermieden.
Aber wieso wählt man dafür die Form der Satire? Warum muss man, wenn es um das Schicksale vernichtet werden, arme wie reiche Leute am Ende ohne Geld dastehen, warum wählt man dafür die Form der Satire? Also Soderbergh hat ja in fast allen seinen letzten Filmen immer einen komödiantischen Zug gehabt. Ich glaube, den letzten Film, den er todernst inszeniert hatte, war der mit dieser Epidemie oder dieser Krankheit, die sie auf dem ganzen Globus verteilt hatte, vor 5, 6 Jahren, ich weiß gar nicht, wie der hieß, mit Kate Winslet. Aber,
Contagious.
Genau, bei Contagious. Aber warum muss man das jetzt in diesem Fall in der Form der Satire darstellen? Das ist ja oft auch ein Weg zu zeigen, wenn man sich nur halb ernst mit etwas auseinandersetzt, dann muss man die Sache auch nicht verstehen, weil man sie überhöhen kann. Und das hat mich auch ein bisschen genervt. Ich finde die Satire, die lustige Darstellungsform, klar, ich kann schon verstehen, dass Soderbergh sich gesagt hat, er will es nicht groß die Leute mit Zahlen verschrecken oder mit irgendwie Papier kriegen oder so weiter. Aber ich finde die Erzählform einfach auch nicht ideal.
Ja, also es ist die Unbegreiflichkeit und Undarstellbarkeit des Themas der internationalen Geldflüsse, der Spekulation, also auch der Gestaltlosigkeit des Geldes, ja der Fiktion des Geldes, der reinen Fantasie des Geldes, dessen ist der Drehbuchautor nicht Herr geworden, ist Soderbergh nicht Herr geworden. Sie haben keine Form der Darstellung gefunden. Es sollten wenige Beispiele sein, die verdeutlichen, was bedeutet das für die kleinen Bürger, Anleger, für die Leidtragenden, die das alles nicht verstehen und die aus ganz anderen Gründen hineingeraten, die irgendwann erfahren, sie sind, da stimmt es mal wieder, nur Schachfiguren in einem großen Spiel, ne? Only pawn in the game und so. Und das ist auch das sozusagen etwas Armselige, das Schüttere oder so Verhärmte des Films, dass gezeigt wird, der aufgeblasene Millionär in seiner Villa mit Swimmingpool in Los Angeles und dann die kleine Rentnerin, von der gar nicht gesagt wird, was früher ihre Arbeit war. Und es werden nur 2 Enkelkinder gezeigt und eine Tochter, die sich zwar etwas aufregt, aber so, das wird nicht der Kampf etwa von Julia Roberts in einem anderen berühmten Film von Steven Soderbergh, Erin Brockovich. Da hat er es brillant gemacht. Er zeigt anhand dieser einen Figur und dem alten Anwalt, wie dieser Skandal des verseuchten Wassers, des verseuchten Bodens aufgedeckt.
Ja, die Protagonisten minutiös. Und Antagonisten waren einfach klar verteilt. Ne? Du hattest die eine heldenhafte Figur, Aaron Brockovich, die man gar nicht groß als Comicfigur darstellen musste, weil sie tatsächlich alle heldenhaften Eigenschaften gezeigt hat, wie sie es im realen Leben auch getan hat. Ne? Und Albert Finney, glaube ich, als ihr, war ihr Anwalt, ne?
Ja, der richtig.
Der, ja. Da waren
Zwei Außenseiter,
genau.
Sie unterprivilegiert, er ja. ein halbgescheiterter,
das war eine ganz klare Zuordnung.
Anwalt ja. mit einem kleinen,
die dramaturgisch Praxis. viel besser ja. funktioniert hat.
Und sie treten an gegen die größten Konzerne Amerikas und haben eigentlich keine Chance. Mhm. Es stehen 10 Anwälte gegen sie, es steht das Kapital gegen sie. Gut. Und die Konzentration auf diese Figur der Brockovich, die nicht gebildet ist, nicht bei auf der Universität war und die aber die Menschen für sich gewinnt und die Unterschriftenlisten herumträgt und Bürgerveranstaltungen macht und dann unterschreiben 500.
Ja, die Identifizierung war natürlich auch einfacher, weil sie für die kleinen Leute eingetreten ist, den sich naturgemäß ein Großteil der Zuschauer eher verbunden fühlt als Leute, die Investitionen getätigt haben oder die tatsächlich mit Geld manövriert haben und dann nicht wissen, wohin damit, oder wie du gesagt hast, die Unsichtbarkeit des Geldes, die natürlich das Ganze sowieso auf einer abstraktere Ebene erhebt, als wenn du jetzt Kinder hast, die an Krebs erkranken, weil sie in Amerika neben dem falschen Teich gelebt haben oder so. Ne?
Also man empfindet hier nicht mit den Figuren, nicht mit Meryl Streep, mit keinem anderen, schon gar nicht mit Banderas und Oldman, naturgemäß.
Komisches Gespann.
Es wird ein schmieriger Manager, der nach China fährt für irgendwelche Investitionen und sich mit zwei Sinistrin, Chinesinnen trifft, der wird dann umgebracht von diesen Chinesen.
Stimmt, die hätte ich zum Beispiel schon ganz vergessen. Das war die exotische Komponente zu viel wahrscheinlich.
Und eines ist sehr unangenehm und auffällig in der synchronisierten Fassung, aber auch in der englischen Fassung. Es sprechen fast alle Schauspieler, fast alle Figuren mit irgendeinem radebrechenden Akzent. Die sprechen fast alle gebrochen Englisch. Und zwar in comicartiger Manier. Es gibt auch die Russen natürlich wieder, die also am Rande gezeigt, die neureichen und protzigen Russen. Der Afroamerikaner spricht
gebrochen. Der Afroamerikaner spricht mit afrodeutschem Akzent. In der deutschen
so kann man das
was,
sagen.
Ja, was überhaupt, was halt lächerlich ist. Also, warum muss man das denn machen? Ein Afroamerikaner in der deutschen Übersetzung mit afrodeutschem Akzent aus, ist ja schon fast rassistisch. Aber gut, die waren wahrscheinlich eine Einwanderergeschichte damit, eine Emporkömmlingsgeschichte erzählen, meinetwegen, die kommen trotzdem
unter. Aber es werden einige Spanierinnen oder Mexikanerinnen, spanischstämmige Frauen gezeigt, die mit ganz schwerem Akzent sprechen, und Banderas spricht, was nicht vollkommen unrealistisch ist, er spricht mit starkem spanischem Akzent, natürlich ist es fast gar nicht zu verstehen, während Oldman nicht etwa mit bleischwerem deutschen Akzent spricht, sondern der wirkt wie ein Brite. Oldman ist ein Brite und spielt diesen deutschen Mossack. Also das geht auch nicht auf, weil er so britisch ist. Man denkt immer, das ist so der...
Hätten sie Christoph Waltz nehmen sollen oder irgendwas, irgendwie gleich einen Deutschen.
Ja.
Naja,
aber
egal.
So, das Deutsche spielt dabei auch keine Rolle, der beim Mossack oder Mossack heißt. Aber es ist ein so auf schwer begreifliche Art, schwer erträgliche Art, gescheiterter Film, bei dem man immer zu denkt, wie kann das sein, dass Soderbergh so etwas dreht und dass er das Hölzerne nicht bemerkt hat und den schütteren Witz. Also es ist auch in Episoden aufgeteilt, so wie ein Lehrfilm, Kapitel, also Lehr, Lehre 1,
wir sollen das kapitelartig verstehen.
Lehre 3,
und er wird ja wahrscheinlich eigentlich gar im Schnitt, keine Lehre. Ja, er wird ja, ich weiß nicht, ob er direkt für Netflix produziert wurde oder ob irgendwann erkannt wurde von Leuten, die ihm über die Schulter geguckt haben, dass das Ding nicht im Kino laufen kann. Naja, halten wir einfach mal fest, wir sind beide nicht zufrieden gewesen mit dem Film. Soderbergh ist weit entfernt von seiner Form, in der er gute Filme gedreht hat. Dann wollen wir jetzt mal zu einem Film kommen, über den wir beide eigentlich nur Gutes zu berichten haben, nämlich dem 45. Jubiläum von The Godfather Part 2, der Pate Teil 2 von Francis Ford Coppola, um eine lustige, oder finde ich, kuriose Beobachtung vorwegzunehmen. Man hört ja immer wieder oder hat in den letzten Jahren davon gehört, dass immer mehr deutsche Schauspieler in ihrer Vita steht das, oder sie reden davon gerne in Interviews, auch mal einen Kurs belegt haben in der Lee Strasberg Schule in New York. Das ist so ein bisschen so wie so ein Gütesiegel geworden für viele Deutsche. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, davon gehört, von Franka Potente, die damit geworben hat. In dem Film habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen, in der Pate Teil 2, Lee Strasberg. Und er wurde, glaube ich, damals auch für die Nebenrolle für den Oscar nominiert.
Ja, und er hätte ihn auch gewinnen sollen. Es wäre auch insofern gerecht gewesen, als Strasberg natürlich so nicht das Method Acting erfunden hat, aber das gelehrt hat seit den späten 40er Jahren, glaube ich. Ilia Kazan war auch dort beschäftigt, wenn nicht sogar auch in der Schauspielschule. Jedenfalls wurde...
Ich dachte, der wäre nur Filmemacher gewesen.
Ja, der wollte Schauspieler werden und war wohl auch engagiert an Strasbergs Actor Studio in den 40er Jahren, als die Schule dann langsam bekannt wurde und dann so bekannt wurde, als Brando, ich glaube Dean und möglicherweise, bin ich sicher, Montgomery Clift dort an der Schule waren. Paul Newman wohl auch. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Und dann wurde die Schule weltberühmt. Also Marilyn Monroe hat dort auch Kurse zumindest genommen und mit der Tochter Strasbergs war sie befreundet und die hat sich auch um Monroe gekümmert, auch außerhalb des Actor Studio und hat sie in den späten Jahren begleitet. Also wurde so etwas wie Vertraute, ja auch die Psychiaterin, die Stütze an den Filmsets für Monroe, die schon flatterhaft und unsicher war und die immer die Bestätigung brauchte, wie übrigens auch Montgomery Clift immer bei den Dreharbeiten zum Beispiel zu John Hustons Freud.
Weißt du, wie Coppola an Strasberg gekommen ist? Waren das Freunde oder war das sozusagen, sie wird ja wahrscheinlich nicht über Casting gelaufen sein.
Nein, das habe ich nie gelesen. Die kannten sich wahrscheinlich aus New York und das war einer von Coppolas genialen Einfällen, diesen Schauspiellehrer als undurchsichtigen, schon Mafioso, aber als jüdischen Mafioso.
Hyman Roth, oder?
Ja, Hyman Roth ist eigentlich die zentrale Figur neben Al Pacino natürlich als Michael Corleone.
Was für den Keaton
gar nicht entscheidend.
Hast du den chronologischen Film mal gesehen, der sozusagen die Ereignisse ist viel schlechter.
Fassung, ja.
Ne? Also es ist irgendwie viel toller, den mit Rückblenden zu sehen. Aber eine Sache, die ich immer komisch fand im Mafia-Film, das fand ich im ersten Parten schon fast schon so schade wie im zweiten. Es gibt ja diese Art des Ritualmordes oder der Hinrichtung, ne, mit dem plötzlichen Gruß, ne, schönen Gruß von dem und dem, und dann wird meistens die Kehle durchgeschnitten oder mit dem Fangseil hochgezogen. Ich finde, das geht immer alles so ein bisschen schnell. Ich habe mir immer gedacht, ohne jetzt irgendwie Gewalt propagieren zu wollen, dass man das als Mafiosi noch ein bisschen mehr zelebrieren würde, jemanden zu töten. Aber ne, sowohl die Szene, in der De Niro nach Jahren der Verbannung dann zurückkehrt in sein Dorf, um den Altmafiosi zu töten, oder auch im ersten Teil als Pacino, glaube ich, ist es der Bruder Diane Keatons, den er hinrichten lässt? Oder schwimme ich jetzt?
Das ist nicht der Bruder Diane Keatons.
Wer war das denn nochmal?
Es ist, glaube ich, ein Handlanger. Es ist der Ehemann von Corleones Schwester.
Genau, von, natürlich, von klar.
Salia Shire
ist
die, glaube ich.
Adrian.
Ja. Ja, die in Rocky Adrian spielt. So, und der die misshandelt. Er hat er immer geschlagen und schließlich, auch weil er Geld unterschlagen hat, glaube ich. Und deshalb lässt Corleone ihn umbringen. Und er sagt, gesteh, wenn du gestehst, verzeih ich dir, sag es. Du musst es mir sagen. Wenn du es mir sagst, ist alles gut. Und dann wird er zum Auto geführt und man denkt, naja, also Corleone wird ja warten.
Und dann kommt die Schlinge.
Und
ne?
dann sogar von hinten wird die Schlinge ihm um den Kopf gelegt im Auto und der kränkt sich, bäumt sich auf und durchschlägt vorne die Windschutzscheibe. Also das ist von großer Brutalität, wie aber ja auch sozusagen das furiose Finale des Paten 2. Also die Abrechnung sozusagen. Wenn alles zusammenschießt, es ist die Taufe des Sohnes in der Kirche, in der Kathedrale und die Feierlichkeit und es ist der Ritus, das katholische Sakrament und zur selben Zeit werden überall wird die Rache geübt. Es werden alle umgebracht. Alle Feinde werden umgebracht in einem Saunaladen und auf den Treppen vor der Kirche.
Es gibt so eine Montage, ich kann mich nicht mehr dran erinnern,
das ist eine Parallelmontage.
Ist ja wie bei Breaking Bad, wenn Walter White seine Mordaufträge erteilt. Ich meine, ich fand's halt irgendwie fast schon so bedauerlich, wie es Coppola fast in seinem dritten Teil gelungen ist, den großen Mythos seines zweiten Teils zu zerstören, indem er als Al Pacino einen Herzinfarkt bekommt, fast, und dabei den Namen seines Bruders ruft in der Küche. Fredo, ne? Also sozusagen alles in ihm zusammenbricht und er merkt, sollte er jetzt sterben, dann wird er mit diesem Gefühl ins Grab gehen, dass er für den Tod seines Bruders Fredo verantwortlich ist. Es ist eigentlich eine Szene gewesen, so wie der Teil 2 geendet hat, die eigentlich für sich hätte stehen können. Dass er Al Pacino jetzt nochmal den Namen seines Bruders rufen lässt, um damit wirklich dem allerletzten klar zu machen, dass er weiß, dass er einen großen Fehler getan hat, war schon fast irgendwie zu viel.
Ja, also Fredo, das ist ja die unvergessliche Szene der Silhouette in dem kleinen Ruderboot, wenn sie mit dem Ruderboot, mit dem Außenbordmotor zum Angeln nach draußen fahren, das ist ja, glaube ich, der Leibwächter, der mit Fredo hinausfährt und man sieht dann nur, wie Fredo fällt. Er steht aufrecht in dem Boot und dann fällt er und Al Pacino, Michael Corleone, beobachtet das vom Fenster seines Chateaus aus am Ufer des Sees. Eine der großen melancholischen Szenen. Die melancholischste ist dann am Ende der Garten. Der Herbst ist hereingebrochen und auch der Herbst des Patriarchen. Michael Corleone sitzt einsam auf einem Stuhl in dem Garten und das Laub umgibt ihn. Nachdem er alles überstanden hat, die Frau ist weg, die Kinder sind weg, die Macht ist weg und er hat eigentlich alles verloren. Vorher gibt es die Kuba-Episoden, da wird gezeigt, just die Revolution auf Kuba, also der Machtwechsel, der Umsturz, ich glaube in der Silvesternacht, der große Umsturz auf Kuba und wie Michael Corleone gerade entkommt. Er ist gerade zu der Zeit, 1959 glaube ich, ne, war er da zum Jahreswechsel. Und da wird so genialisch zusammengeführt, die Geschichte, die nur angedeutet wird, ist nur Kulisse im Hintergrund. Vorher sitzen alle noch in den Hotels und schlürfen Cafés. Und überlegen, wie sie ihre Geschäfte machen in den Luxushotels und dann just in der Silvesternacht ist plötzlich der Tumult und die all die Ausländer, die Amerikaner, die sich dort niedergelassen haben und Geld gewaschen haben.
Aber was ist das für eine großartige Idee, dass Coppola, obwohl er wusste, welche Verantwortung er mit der Fortsetzung von dem Paten haben würde, mal ihm beschlossen hat, zu der großen Geschichte des Michael Corleone nicht nur die Hintergrundgeschichte des Vito Corleone zu inszenieren, also Robert De Niro als junger Marlon Brando, sondern gleichzeitig auch eine der größten politischen Revolutionen und Krisen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch in diese Geschichte mit hineinzuholen, das alles miteinander zu verweben und trotzdem innerhalb von 180 Minuten diesen großartigen Film zu machen. Das ist ja schon fast größenwahnsinnig.
Also es gab natürlich schon die Geschichten von Meyer Lansky, berüchtigt, der seit den 40er Jahren auf Kuba war, also das war der Offshore-Stützpunkt der Mafia. Gibt auch einige Geschichten über Frank Sinatras Reisen dorthin, auch mit Geldkoffer. Genauso wird es auch von Coppola inszeniert und seitdem sah man es immer wieder in den Sopranos und in Boardwalk Empire vor allem gibt es auch lange Passagen über Kuba und die Mafia und die Schurken, die Schwarzbrenner und die Alkoholgelder dahin bringen und so weiter.
Streng genommen war ja die Rückblende, wenn man es aber genau nimmt, erzählerisch für die Saga das Leben des jungen Vito Corleone eigentlich nicht wirklich relevant. Ja, er hätte es nicht machen müssen.
Nein,
er hätte bei Michael bleiben können.
Er wollte noch eine andere
Geschichtsbewusstsein, sein eigenes Geschichtsbewusstsein noch zeigen.
Ja, seine eigene Herkunft auch. Also in New York Als Ort der Freiheit um die Jahrhundertwende, um 1910, glaube ich, 1902, 1910. Ellis Island. Die Ankunft des jungen Corleone, der kein Englisch spricht und der auf sich allein gestellt ist. Ich glaube, 10 oder 11 Jahre alt. Ein Flüchtling, der aufgenommen wird und der sich innerhalb kurzer Zeit in Robert De Niro verwandelt, einen jungen, aufstrebenden Mann, der dann merkt, wie mutig er ist und was er erreichen kann durch seinen Stoizismus, auch seine Härte und seine Eloquenz, also auch sein sprachliches Talent. Jetzt spricht er Englisch und er beobachtet, wie der Pate im Little Italy, Coppola hat eine gesamte Straße in Little Italy, die noch ungefähr so aussah wie in den 10er, 20er Jahren in New York City, umgestalten lassen und sozusagen zurückgebaut. Der ganze Straßenzug wurde für eine Prozession und für einzelne Szenen. Aber es gibt eine Prozession, die durch die ganze Straße geht.
Und vor allem holt sich Vito Corleone auch das richtige Opfer. Dieser Mafiosi, an dessen Mord quasi exemplarisch gezeigt werden soll, wie Vito Corleone in der Mafia-Hierarchie über die Herrschaft der einen Straße hinaussteigt, ist ja quasi auch das richtige Opfer. Das ist ein großbäriger, großkotziger Kleinstadtkanove,
im weißen Anzug,
der sich stolzieren lässt, Hut. Wie so ein Sultan, und der sich dann sozusagen selber ins Außen manövriert, beziehungsweise von De Niro. Dann, also er kann das ja, glaube ich, auch gar nicht fassen, als er De Niro sieht, was ihm da gleich blüht. Ne?
Ja, er war nicht darauf vorbereitet. Er hat De Niro unterschätzt. De Niro hat sich aber auch nicht zu erkennen gegeben. Und es ist auch so, De Niro ist ein eigentlich Sozialdemokrat, ein Ombudsmann. Er ist ein Wohltäter der Gemeinde. Also er nimmt die Beschwerden entgegen, er wird zum Advokaten ohne Ausbildung und ohne Mandat. Aber die kleinen Bürger, die dort wohnen, kommen auf Empfehlung zu ihm und er hat die natürliche Autorität. Er isst einen Apfel und bietet allen, die zu ihm kommen, etwas an, und man sieht schon, und das hat De Niro geschafft, den Marlon Brando als Vito Corleone, der vor ihm war in dem ersten Patenfilm, in der Gestik nachzuahmen, also zu zeigen, dass der Jüngere auch der Ältere ist, wie der Jüngere viel schmalere, elegantere Mann schon die Gesten, die ausladenden Gesten des Älteren hatte oder wie er sie lernte, ne? Das Ostentative, auch die Gutmütigkeit und das Joviale.
Mich würde mal interessieren, gab es jemals zwei Schauspieler, die für dieselbe Rolle mit dem Oscar ausgezeichnet wurden wie diese beiden, Brando und De Niro? Die haben ja beide ihren Oscar bekommen als Vito Corleone. Ja, ich weiß nicht, ob das jemals gab.
Ich glaube, es gibt nicht zwei Filme, die eine solche Figur zeigen.
Also Roger Moore und John Connery werden es ja nicht gewesen sein für James Bond.
Ja, wurden beide nicht ausgezeichnet.
Nein, ich war schon nicht nominiert, aber mich würde es mal interessieren. Also es ist ja schon interessant, ne, dass was so passiert ist, am aufeinanderfolgenden Film hat sowohl Brando für Teil 1 einen Oscar bekommen für die Hauptrolle, wie auch De Niro für die Nebenrolle.
Ja, es hätte vielleicht noch der König in Der König und ich, also Yul Brynner, ne, hätte später noch jemand Yul Brynner hat den Oscar bekommen, hätte später im Remake, es gibt auch ein Remake mit Jodie Foster, aber ich weiß gar nicht, wer den König gespielt hat.
Gute Frage.
Der hätte noch den Oscar für dieselbe Rolle bekommen. Mhm. Also beim Remake gibt es natürlich theoretisch die Gelegenheit über Jahrzehnte hinweg, aber hier waren es drei Jahre bis zum Patenfilm.
Weißt du, wer den Hauptrollen-Oscar bekommen hatte? 74 statt Pacino? Was war das für ein Jahr? Chinatown gab es da noch?
Ich wünschte, es wäre Jack Lemmon gewesen. Ah, okay. Kann auch sein Tiger, Taming the Tiger.
Ich meine, es ist ja schon toll, dass Coppola den Regie-Oscar bekommen hatte, den er für den Paten 1 ja nicht bekommen hatte. Ne? Er hatte den ja letztendlich dann erst für den zweiten bekommen. Der große Gewinner im Partyjahr 72 war Cabaret.
Ja.
Bob Fosse. Und sozusagen seine große Auszeichnung hat ja erst der zweite Pate bekommen mit Regie.
Ja, da hatten sie es dann gemerkt, aber sie hätten, wenn der erste Patenfilm die verdienten, sagen wir, 7, 8 Oscars, wenn nicht 10 Oscars, Set-Dekorateur, Kamera Gordon Willis, wurde, glaube ich, auch nicht ausgezeichnet. Sicher Drehbuch, sicher bester Film, sicher beste Regie. Hätte der erste Pate die Preise bekommen, hätte der zweite sie nicht bekommen, sondern hätte nur Schauspielpreise bekommen. Natürlich Pacino, das wäre sehr verdient gewesen. Strasberg, sicher. Möglicherweise Diane Keaton.
Mhm. Ja, Kay ist also die große Verliererin beider Filme. Also jetzt nicht als Schauspieler, nicht Diane Keaton an sich, sondern die Rolle der Kay. Und das Tragische an ihr ist ja, dass sie als Amerikanerin, die nie wirklich Zugang zu dieser italo-amerikanischen Familie erhält, ja blöderweise auch nie wirklich zur Sympathieträgerin wird. Man bemitleidet sie noch nicht mal für ihre Situation, dass sie versucht, ihre beiden Kinder aus dieser Welt herauszuhalten, sich von Michael Corleone zu trennen. Und es gibt ja diese großgespielte Szene, an die sich alle erinnern, in der sie Corleone beichtet, dass sie, ich weiß nicht, ob
dass
sie...
Dass das Kind nicht von ihm ist, das eine Kind.
Doch, sie hat in die sie eine Fehlgeburt.
Ah, ja.
Sie hat die herbei oder sonst was.
Und es war nicht von dir.
Bist du sicher, dass es
ist? Ich glaube, okay. Vielleicht hast du recht.
Auf jeden Fall, sie war froh, dass es nicht bekommen hat, auf jeden Fall.
Ja. Das ist halt, und dann genau. Sagt sie, und jetzt sage ich es dir, ich habe ein Kind erwartet. Mhm. Ich habe ein Kind erwartet und dein Sohn wurde nicht geboren. Das ist die absolute Kränkung. Und Pacino, dann schlägt er sie.
Genau. Und dem geht halt ein wirklich teuflischer Blick voran. Also klar, Pacino ist ja als Teufel in die Filmgeschichte eingegangen, weil er immer diese Sprechweise kultiviert hat, in der er sehr ruhig beginnt und immer mehr zum Crescendo steigert, um dann anschließend zu brüllen. Aber das war eine Szene, die er komplett ohne Worte gespielt hat, weil du anhand seines glasigen Blickes dann gemerkt hast, was sich in ihm wirklich abspielt und wie er die Befürchtung hat, dass seine Dynastie zusammenbricht, wenn er keinen Nachfolger mehr bekommt. Und klar, dann schlägt er sich und man weiß, die Ehe ist vorbei und man hatte für kurzzeitig sogar zu befürchten, dass auf diese Verbannung vielleicht sogar noch ein Mord noch folgt. Aber ja.
Na, er lässt sie sozusagen entkommen. Also trotz seines Zorns lässt er sie nicht umbringen. Und der kann das aber nicht verwinden. Und man sieht, das wird im dritten Paten viele, viele Jahre später nur angedeutet, dass er es nicht verwunden hat. Diane Keaton erscheint dann auch wieder in dem dritten Paten.
Da gibt es so diese alberne Szene, diese als Liebesszene, fast schon Liebesszene, arrangierte Szene, in der Pacino wieder Kontakt zu ihr aufnimmt und dann mit ihr anbietet, ich weiß nicht, ob sie in Rom sind oder auf jeden Fall irgendwo in Italien, dann irgendwie so einen Spazierfahrt zu machen und sie sich dann in das Auto setzt und dann dreht sich der Chauffeur um und dann ist das halt nicht der Chauffeur, sondern Al Pacino. Der Michael Corleone, der sie dann selber durch die Stadt buxiert.
Ein seltener Moment von Humor.
Ja, und Selbstironie, die der Pate da zeigt. Ne? Also ja. Hallo, ich bin's, im Hütchen ab, jetzt führe ich dich mal durch meine Stadt.
Und das entspricht überhaupt nicht Vito Corleones Charakter. Das ist gar nicht vorstellbar. Der Corleone, den wir im zweiten Paten sehen, verhärtet immer mehr, wenn er mit diesem Kongressabgeordneten spricht, der ihn nicht respektiert. Und er sagt, für mich sind sie nichts als ein kleiner, schmieriger Parvenu.
In Ithaca, würde er sagen, wie ein Ithaca.
Da sitzen sie in Lake Tahoe. Und der Kongressabgeordnete zeigt ihm, dass er ihn für Abschaum hält, dass er ihn nicht braucht. Und dann denkt man, und ich glaube auch in dieser Unterhaltung, wenn Corleone hinter seinem Schreibtisch sitzt, sagt er so etwas wie, ist nichts Persönliches oder werden Sie nicht persönlich. Und natürlich wird der Kongressabgeordnete vollkommen persönlich, nur persönlich. Ich brauche Ihr Geld nicht, ich will Sie nicht, Sie widern mich an und jetzt gehe ich, Sie können mir gar nichts. Und später in Las Vegas, glaube ich, wird der Kongressabgeordnete erwacht oder sitzt im Unterhemd in einem Hotelzimmer und eine tote Prostituierte liegt im Zimmer und er weiß, er ist ruiniert, er kann sich an nichts erinnern, dass das Unterhemd ist mit Blut befleckt und das ist Corleones Rache. Und Corleone ist jetzt verbittert. Also er ist nicht mehr der junge Mann, der den Polizeioffizier im italienischen Restaurant umbringt, den korrupten Polizeioffizier und der dann nach Sizilien in die Heimat, die er nie gesehen hat, flüchten muss, des ersten Patenfilms, sondern er ist jetzt der Versteinerte, der Gesichtsgelähmte, der nur noch reagiert auf die auf die Anforderung, auf die Zumutung des Tages. Also wird auch ein Attentat verübt in Lake Tahoe auf dem Anwesen. Da wird durch die Fenster geschossen. Da ist Diane Keaton noch bei ihm und die Kinder sind da. Und er begreift, dass es Kräfte gibt, die ihn ermorden wollen und die auf sein Grundstück gedrungen sind, über die Steinmauern. Von jetzt an ist alles bewacht es darf Diane Keaton mit den Kindern nicht mal mehr hinausfahren. Die ist in einer Festung, in einem Gefängnis.
Ich meine, ich finde ja seine Entwicklung theoretisch im dritten Teil ganz interessant, dass die Idee geboren wird, dass die Corleone-Familie, um ihre Macht zu sichern, diesen Handel mit dem Vatikan eingeht. Ist ja an sich auch ein mutiger Gedanke des katholischen Filmemachers Coppola, überhaupt an so etwas zu denken, dass es einen Klüngel gibt zwischen Kirche und Mafia.
Ja, es gab natürlich die Enthüllung schon in den 80er Jahren, ne, über die Vatikan.
Ach, siehst du mal, das wusste ich gar
ja,
nicht.
Ja, es gab.
Ich dachte, es wäre auf Coppola oder Pusos gewachsen.
Das war inklusive der Spekulation.
Ja, um den Tod von Papst Johannes I.
Genau.
Okay.
Ja, den Tod des ersten.
Aber ich fand es als Gedanke ganz interessant, das damit zu verknüpfen.
Er hat das weiter, er hat das weitergesponnen. Er hat das, und er hat das aufgegriffen, was damals in der Klatschpresse, auch in der investigativen, seriösen Presse zu lesen war. Die Vatikanbank und welcher Monsignore darin verwickelt ist. Also es gab solche Hinweise auf mafiöse Strukturen, die mit der Mafia nicht zu tun haben mussten, weil es in sich schon mafiös war.
Ein Fall für Tom Hagen, der nicht mehr dabei sein konnte.
Ja.
Duval hatte ja, wurde ja kolportiert, versucht genauso viel Gage zu fordern wie Pacino. Und das war im Budget leider nicht drin. Deswegen hat man ja diese neue Figur, gespielt von George Hamilton, erschaffen.
Eine ganz schlechte Figur.
Ja, wie ein Tom Hagen für Arme halt, ne?
Ja, aber hat auch nichts zu tun mit Tom Hagen. Also George Hamilton ist ein vollkommen anderer Schauspieler.
Erstaunlich, ne, dass man gerade auf ihn zurückgegriffen hat.
Ja,
aber das Problem hatte Coppola, ja, das ist ja auch legendär geworden oder berüchtigt geworden, ja, mit seiner Filmtochter und seiner echten Tochter, also der Filmtochter von Corleone und seiner echten Tochter Sophia ja auch gehabt, dass Winona Ryder nicht wollte, wegen Erschöpfung. Und deswegen ja Sophia Coppola ihren Part als Tochter von Michael Corleone übernommen hatte.
Also Winona Ryder war damals natürlich schon bekannt, glaube ich, und erfolgreich, aber man hat sie ja nicht erwartet. Es brauchte sie nicht, denn sie war ja nicht im zweiten Patenfilm.
Und also das stimmt schon,
das wäre voraussetzungslos gewesen.
So aber man wusste doch, wenn man über Familienbande spielt und Coppola seine Tochter Sophia besetzt, 18 Jahre alt, die keinerlei Schauspielerfahrung hatte, da hat die Spatzen von Dächern gepfiffen, dass man wusste, dass es ein Problem geben könnte in der Überzeugung. Deswegen hat sie auch so schlecht gespielt. Sie hat ihre Rolle nicht gut gespielt.
Das ist nicht, dass die Schauspielerin nicht überzeugend, also die auch keine Schauspielerin war. No, also er hatte eine gewisse Natürlichkeit in dem Film, sie geht aber auch unbeholfen durch die Kulissen mit, wer ist ihr Liebhaber?
Ja, wir auch gerade
Andy Garcia spielt ihren Liebhaber, ist auch nicht so glücklich.
Nee, er spielt halt so ein bisschen so wie so ein Johnny Blue Eye, also typisch so ein Mafiosi, wie man ihn erwartet, ne? Ja. So mit Lederjacke und mit richtiger Balkan-Lederjacke und zurückgegelt nach
Spanien.
Er ist ein Torero und ein Wüterich. Er sollte natürlich so ein bisschen das Blut von Sonny Corleone in sich tragen, also den Wüterich, den man schwer in Zaum halten kann und der lieber schießt, anstatt zu verhandeln. Ne? Das ist so, war ja auch ein bisschen angelegt. Ne? Man sagt dann an der Stelle, glaube ich, auch irgendwie, er ist mehr der Neffe als
er ist ein Heißsporn.
Spielt er nicht auch den Sohn von Sonny?
Ja, wahrscheinlich.
Weil Corleones Sohn, weil Michael Corleones Sohn ist doch irgendwie Sänger geworden und wurde deswegen ja nie als ganzer Mann von Michael Corleone wie akzeptiert oder Musiker oder so, ne? Ist ja nicht in der Oper oder sowas.
Ja.
Und deswegen haben sich ja Kay und Michael Corleone auch so entfremdet, weil die auch nicht denselben Zugang zum Sohn haben wollten.
Ja, und die Oper ist natürlich von entscheidender Bedeutung neben dem Vatikan im dritten Paten. Das wird im zweiten Paten noch nicht so operettenhaft ausgewalzt wie dann später. Es ist einfach noch kein so theatralischer Film.
Du als Hitchcock-Experte, also mal ganz im Ernst, oder ich weiß nicht, ob es Hitchcock war, aber diese stete Montage, eine Musikszene in einem klassischen Saal, gegenzuschneiden mit der Vorbereitung zu einem Mord in gleicher Kulisse.
Ja.
Das, ich weiß nicht, ob Coppola der Erste war, der es kopiert hatte, von jemandem, der es zuerst getan hat, aber das hast du ja am laufenden Band. Du hast im laufenden Band eine schöne Inszenierung, die kontrastiert wird mit einem geplanten Mord an selber Kulisse.
Ja, also das ist der so Mann, Klischee der geronnen, die frühere Parallelmontage der Taufe und der auf Lateinisch hergebeteten Litanei und der Morde. Also diese der vielleicht berühmteste Montage nach Eisenstein in der Filmgeschichte. Immer wieder zitiert, seitdem wird dieses Mittel oft gezeigt. Auch Spielberg war nicht frei von diesen parallelen Montagen. Bei ihm war es in Munich, daran erinnere ich mich noch, Vorbereitung des Terrorakts, parallel geschnitten mit dem Sexualakt von Eric Boehner. Mhm. Also bis einerseits wird die
Tod
Ekstase gezeigt.
Ja, Tod und Erschöpfung.
Ja. Eros und Thanatos.
Ja. Ja.
Aber so bei Coppola 1974 war das noch nicht zum Klischee geronnen. Und es ist in der Beiläufigkeit so spektakulär. Man sieht eine Drehtür und dann jemand, der auf einer Massagebank, wird genau durch die Brille geschossen ins Auge. Und in der Drehtür wird jemand erschossen, während die Tür sich dreht, und dann dreht sie sich weiter und der Mann liegt am Boden. Und aber da war das Opernhafte schon angelegt, was im dritten Teil dann viele Jahre später nochmal wieder aufgenommen wurde. Das hätte er nicht machen sollen. Er hätte auch die Auflösung der Doppelhelix, also der Doppelstruktur von der Pate 2, das hätte er nicht zusammenführen sollen.
Ja, das war doch nur ein
Gradlinien.
Das war doch nur das Ergebnis von zu viel Freizeit. Also wenn man zu oft auf sein Meisterwerk zurechtgestutzt wird und zu wenig Zeit hat oder kein Geld mehr zusammenbekommt, was Neues zu drehen, nur dann kommt man noch auf solche Ideen, eine an sich tolle Doppelhelixstruktur aufzulösen zu dieser geradlinigen Geschichte.
Und
das macht man doch nur, wenn man nichts zu tun hat.
Auch noch mit dem ersten Patenfilm.
Schrecklich,
richtig?
Ja.
Ja, der erste Patenfilm wurde dann auch noch daran gesetzt, also nach den De Niro-Episoden Little Italy in den 10er und 20er Jahren, schlossen sich dann die 40er Jahre an, von der Hochzeitsszene auf dem Anwesen der Corleone.
Das haben sie aufgebauscht im ZDF.
41.
Ne? Das war irgendwie so eine ZDF-Geschichte, riesenbeworben, der neue Coppola-Cut.
Ja, wir sind die, die es als erstes zeigen. Es gibt einen neuen Paten. Es gibt den größten Paten, den es je gab. Und jetzt auch noch in der richtigen Reihenfolge. Ja, also in der chronologischen Erzählung. Das chronologische Narrativ, es ist jetzt nicht mehr so kompliziert, geht jetzt alles von vorn nach hinten. Und am Anfang ist Robert De Niro in diesem bräunlichen Emaille New York Little Italy.
Ja, der Anfang ist doch mit ihm als klein, als Jungen, dessen Mutter getötet wird.
Ah, ja,
Überpaten da besucht in Sizilien auf dieser Plantage. Und dann noch irgendwie...
Ja, das ist ja noch sogar auf Sizilien, deshalb muss er fliehen.
Ja. Sie ruft ihm ja zu, irgendwie renn weg
am Mörder des Vaters.
Ja. Ne? Mhm. Nee, der Mutter vor allen Dingen auch. Ne? Ich glaube, der Vater ist schon tot und wird beerdigt. Mhm. Und dann will die Mutter doch den Vater rächen und wird dann erst recht dann auf dieser Plantage getötet. Und
der Junge ist also ganz allein, aber er hat da einige Beschützer merkwürdigerweise da. Auf Sizilien und muss dann fliehen und dann sieht er die Freiheitsstatue. Also es ist ganz und gar ein Gründungsmythos und die Einwanderergeschichte schlechthin. Die italoamerikanische Einwanderergeschichte und auch die Geschichte einer Assimilation, einer ja letztlich nicht geglückten Assimilation. Sie werden ja nicht Amerikaner. Im ersten Paten sieht man, Brando ist nicht Amerikaner geworden. Michael Corleone muss lernen, dass er nicht Amerikaner geworden ist. Und das wird auch beklagt, wird auch lamentiert.
Ja, ich kenne ja die Romanvorlage nicht, aber die Tatsache, dass die Söhne Michael und ich weiß nicht, wie Sonny dann wirklich hieß. Also Fredo ist eigentlich der Einzige, der wirklich den italienischen Namen bekommen hat, ne, von den Söhnen.
Ja, aber auch das zeigt den Versuch.
Oder vielleicht heißt Michael auch Michelangelo, denke ich aber nicht, der heißt wahrscheinlich wirklich Michael.
Michael ist amerikanisiert, aber das Italienische klingt natürlich an. Mhm. Fredo ist natürlich auffällig, ist der Zweitgeborene.
Wahrscheinlich, der Älteste ist ja wahrscheinlich Sonny.
Und Fredo ist ja der sozusagen Zurückgebliebene, dem alles misslingt, die tragische Gestalt, eine der letzten, überhaupt der wenigen Rollen, wie heißt der Schauspieler?
John Cazale.
Cazale, ja. Genau. Cazale, der in Hundstage mit.
Genau,
mit
der kam Chico danach spielen. Noch und ich hatte danach noch irgendwas gedreht. Also er hätte, glaube ich, eine Filmografie von nur 4 Filmen gehabt oder so, von denen aber alle halt sehr gut gewesen
sehr,
sind.
Sehr früh gestorben.
Und The Deer Hunter.
Ja.
Dürfte sein letzter gewesen
The Deer
sein.
Genau. The Deer Hunter, also 1978. Und von Coppola und von Sidney Lumet beschäftigt und einer der großen Charakterschauspieler oder Typen der 70er Jahre. Also das 70er Jahre Kino, wenn das gezeigt, die Figuren des 70er Jahre Kinos neben De Niro und Pacino, Cazale gehört natürlich unbedingt dazu. Und der ist als dieser Schusselige, so abseits stehende, stille, immer beklommene, aber auch so tollpatschige Fredo, der ein Casino übernehmen soll und das misslingt ihm auch noch. Und
er ist auch
Michael Corleone muss eingreifen.
Und er ist auch derjenige, der Michael ja auch verrät. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig noch in Erinnerung habe, aber er macht es ja nicht bewusst, aber er wird irgendwie bequatscht von jemandem, der sich sein Vertrauen erschleicht. Und das ist ja eine der blödesten Fehler, die du in diesen Strukturen überhaupt machen kannst, dass du von jemandem bequatscht wirst, der dir sagt, es ist okay, ich gehöre zu dem Team, erzähl mir einfach, was du weißt. Ja. Und diesen Anfängerfehler zu begehen, trotz all dieser Jahre in der Mafia, er wird ja auch eine Mafia-Erziehung irgendwie bekommen haben, das ist halt das Tragische. Und das ist auch der Moment bei dieser Silvesterparty, der Michael Corleone ihn zu sich zieht und ihm sagt, breaks my heart, I know that it was you.
Ja.
Aber Fredo ja trotzdem keine Sicherheitsvorkehrungen trifft danach, um sich entweder aus der Familie zu entfernen oder sonst wie sich abzusichern, nicht ermordet zu werden, sondern einfach an das gute Leben weiterglaubt und sagt, wir sind ja eine Familie und Fehler können irgendwie verziehen werden. Während Michael natürlich schon längst 3 Schritte weitergedacht hat.
Ja, also er denkt nicht mal, dass es keinen Ort gibt, an den er flüchten kann. So weit denkt er gar nicht. Er glaubt, Der ist ja der Bruder. Mein Bruder wird mich nicht umbringen. Mein Bruder wird mir verzeihen, weil er ihm immer verziehen hat. Der Jüngere hat dem Älteren immer verziehen, weil er so schwach war und so ungeschickt. Und der glaubt, dass ihm auch dieses Ungeschick, ne, Alkohol, Drogen, Frauen und seine Vertrauensseligkeit oder die Wut gegen den Bruder, der ihm das Casino aus der Hand genommen hat, ne, der ihn nicht gewähren ließ und der ihn diesmal auch gescholten hat. Und dann denkt er, na gut, wenn mein Bruder mich fallen lässt oder jetzt mir böse ist, dann spreche ich mal mit anderen, die so nett mir sind und sagen, du kriegst ein großes Casino für dich. Und darauf fällt er herein und er glaubt nicht an die Konsequenz Michaels. Er hat auch nicht gemerkt, dass Michael dass sein Herz noch nicht steinern ist. Er sagt ja, es bricht mir das Herz. Aber er kann es sagen, und er kann zusehen, wie der Bruder umgebracht wird. Er glaubt, dass es unbedingt sein muss. Er kann es auch nicht verzeihen. Er will sehen, wie auf dem See, in dem Ruderboot, die Silhouette des Bruders fällt. Das kann er aushalten, dann wendet er sich ab. Er hat nur vorher eines gesagt, es gibt dann auch bewegende Szenen mit der Mutter in so einer dunklen Hütte, fast so einem Andachtszimmer, da geht er zur Mutter, spricht Italienisch mit ihr und eines, er kann nicht, während die Mutter noch lebt, beim Leben der Mutter, kann er Fredo nicht umbringen lassen. So, er wartet genauso lange, wie die Mutter noch lebt. Er ist noch im Tod.
Glaubst du, das ist ein typisches Markenzeichen dieser Mafia-Leute? Ist das ein Elefantengedächtnis, was die Leute haben? Oder ist es eine gewisse Art von Planbarkeit, die man einmal beschlossen umsetzen muss, um die Ergebnisse stringent zu halten? Oder was ist die Motivation, die du auch so oft in diesen Mafia-Filmen hast, dass etwas nicht verziehen wird und die Zeit Wunden nicht heilt. Also was ist da für eine Psychogenese dahinter?
Ja, es wird nichts verziehen. Also das heißt da, es wird nicht nur nicht vergessen, sondern es wird auch nicht verziehen. Man sagt ja,
Vertrauen gebrochen und das ist vorbei.
Ja, es gibt ja auch den Satz, alles verstehen heißt nicht alles verzeihen. Na? Und hier ist auch gar nicht der Versuch des Verstehens. Also das ist vollkommen gleichgültig. Psychologie spielt keine Rolle. Oder wie man vermuten könnte, der katholische oder der christliche Gedanke des Verzeihens ist ohne Belang, sondern Schuld und Sühne. Na? Und die Buße kann nur darin bestehen, Ja, je nach Vergehen, aber meistens steht doch die Todesstrafe auf Verrat. Das wird nicht verziehen. Und auch nicht innerhalb der Familie. Und schon gar nicht wird irgendetwas vergessen. Ich glaube, es gibt ja so Andeutungen bei Mafia-Filmen der Angemessenheit der Strafe. Also so Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber es muss angemessen sein. In Sopranos kommt das, glaube ich, auch vor.
Es sind ja so Leute wie Joe Pesci in den Scorsese-Mafia-Filmen auch mal so erfrischend gewesen, weil sie ja die Rolle desjenigen Vergeltenden gespielt haben, dass eine Situation heraus jemanden sofort umbringt, sobald sein kleines Ego in Gefahr geraten ist.
Im Affekt.
Das ist eine Sache, also ich glaube, ich weiß gar nicht, also klar, Sonny Corleone hat ja auch, hat ja dann irgendwie dann seinen Schwager dann in dieser toll gedrehten Szene auf einer Straße dann verprügelt, ne, indem er auf dem Bürgersteig ihn verfolgt und dann mit dem Mülleimer zusammenschlägt. Ja. Aber das ist sozusagen der einzige Gefühlsausbruch, der auch nicht in einem Mord resultiert ist, der dort passiert ist in der Mafia-Saga von Coppola, während so diese Choleriker, die bei Scorsese zum Einsatz kommen, ja aus der Nichtigkeit heraus oder einer flapsigen Bemerkung zur Waffe greifen und sofort das Team dezimieren.
Ja, da ist es das vollkommen Unangemessene, nämlich das Unbeherrschte. Na? Du lachst über mich? Bin ich lustig? Bin ich eine Witzfigur?
Ja, egal was man sagt, es wird immer schlimmer.
Aber sag doch mal, du lachst über mich? Was ist so lustig? Sag doch mal, was ist so lustig? So, und das ist natürlich die berühmteste Pesci-Szene in Goodfellas, glaube ich.
Ja, zumal ja die Figur dessen, der getötet wird, Michael Imperioli, ne, dem wir dann noch in den Sopranos begegnen würden, im Grunde genommen tragischerweise genauso reagiert wie jeder Halbstarke, der herausgefordert wird, nämlich mit einem flapsigen, ach, fuck you, fick dich. So, ne? Ja. Bleib einfach cool und fick dich und so. Und das wird dadurch natürlich noch immer schlimmer, die Eskalation.
Ja, und das ist alles ja im Rahmen des flapsigen, aber überhaupt nicht ernst gemeinten. Ne? Also irgendwie Trash-Talk im italienischen Restaurant, im Überschwang zu viel Alkohol getrunken, diese Figur von Imperioli, glaube ich, immer mit Kokain und überhöhtes Selbstbewusstsein. Und macht sich lustig über Pesci. Also das ist natürlich ein Leichtsinn, ne? Und Pesci wird unterschätzt, denn er gibt ja immer auch den Jovialen und der die Jüngeren und die Untergebenen nicht schlecht behandelt, ne? So immer zum Scherz aufgelegt, aber er darf niemals selbst Gegenstand eines Scherzes sein, ne? Er merkt sofort, wenn da die Respektlosigkeit ist und man sich über was auch immer Lust, die Frisur, den Anzug, mangelnde Körpergröße, zu alt oder irgendetwas.
Man denke nur mal an die Autotür, eine der dramatischsten Szenen der jüngeren Kinogeschichte. Er spannt ja ein Opfer oder den Kopf des Opfers in eine Autotür und schlägt die Autotür immer wieder zu. Also ein Moment, von dem man fast denken könnte, den hätte Joe Pesci sich selber ausgedacht, wenn man nicht wüsste, dass Scorsese als Regisseur und Drehbuchautor selber in der Lage auch gewesen ist, die brutalsten Morde Schlägereien selber zu inszenieren.
Mit Genuss. Ja. Es ist vielleicht im Casino dann schon etwas übertrieben, mit dem Baseballschläger dann in dem Kornfeld oder in dem Maisfeld, glaube ich. Also da konnte ich es dann nicht mehr ertragen. Ich glaube, diese Szene wurde auch geschnitten. Man sieht die heute in der DVD-Fassung nicht und nicht auch schon gar nicht in der Fernsehfassung. Aber wir sind abgekommen vom zweiten Paten. Das schließlich das Urteil. Es ist ja eigentlich nur in Scream 2, glaube ich, gibt es eine Szene, da die Jugendlichen sich Filme anschauen wollen am Samstagabend und in der Schulklasse wird, glaube ich, darüber gestritten, ob es überhaupt einen Film gibt, dessen zweiter Teil besser ist als der erste. Und dann wird gesagt, es gibt eine Ausnahme. Gibt's normalerweise nicht. Der erste Film ist immer der beste. Natürlich der Weiße Hai, nicht der Weiße Hai 2. Aber der Pate ist die Ausnahme und der Pate 2 ist der bedeutendere Film gegenüber dem ersten Paten. Sie sagen es etwas anders. Aber es ist klar, das ist so eine der großen Thesen der Filmgeschichte.
Ich schließe mich dem auch an.
Was sagst du?
Ja, also ich schließe mich dem auch an. Ich finde beide Filme herausragend. Erstaunlicherweise hat, also alle reden immer die IMDb, die Internet Movie Database, bei dem der Pate 1 noch, oder der Pate, ne, Fans würden immer sagen, der Pate 1 noch vor der Pate 2 rangiert, aber ich finde auch, dass es Coppola gelungen ist, mit der Pate 2 den noch besseren Film zu machen, der die Figur noch vielschichtiger zeigt, mit dem kleinen Abstrich, dass ich die Geschichte Vito Corleones fast gar nicht benötigt hätte, aber ansonsten schließe ich mich dir an, es ist wahrscheinlich die perfekte Fortsetzung die eben auch bedeutet, dass es ein noch besserer Film ist als der erste.
Und es ist, obwohl es ist ja keine, ja, es ist auch eine Fortsetzung, die Geschichte des Michael Corleone, die El Pacino, der El Pacino-Strang ist eine Fortsetzung und ist eine stringente Fortsetzung. Bei dem De Niro-Teil, diesem historischen Teil, so schön patiniert er ist und eben auch operettenhaft erzählt, das finde ich nicht vollkommen glaubhaft, nicht vollkommen realisiert. Also für so einen nostalgischen Film wie Little Italy, es wäre auch ein sehr, sehr guter Film, aber es ist ein künstlicher Film, anders als der erste Pate eben die Hälfte des Paten 2. Ich habe es salomonisch so aufgelöst, der Pate ist mein absoluter Lieblingsfilm und gleich danach kommt der Pate 2.
Da würde ich sagen, Amen, unser Schlusswort. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis demnächst.